Das ist wirklich eine der häufigsten Fragen. Ist so, ja, Emerging Markets, yo, aber China, no, muss nicht sein.
Netflix hat mehr Subscriber als erwartet, aber der Umsatz ist gefallen. Wie geht denn das?
Es geht um eine Arbitrage-Wette von einem Fußballspiel. Du bist schon richtig excited.
Ich bin total excited.
Der Titel hype dich, genau.
Ja, das Problem mit der Story ist, dass die alle eigentlich in den Knast können.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Marktgeflüster, Folge Nummer 51. Wir sind heute ziemlich eng getaktet, deswegen Holger, wie geht's dir? Geht dir scheiße? Alles klar. Mir geht's super gut. Danke der Nachfrage. Let's go.
Thomas, ich habe mal ganz richtig Sorgen um dich gemacht. Geht's dir wirklich gut?
Ja.
Warst du heute noch nicht hier auf der Straße in Berlin?
Nein, ich bin noch nicht auf der Straße in Berlin. Ich wurde noch nicht vom Löwen angegriffen. Ich finde es sehr beeindruckend, dass die ganze Nation sich darüber Gedanken macht. Ich habe schon 2 SMSen von Nicht-Berliner gekriegt, die gesagt haben, was ist da schon wieder bei euch los? Und ich habe keine Ahnung, mein privater Tiger hat sich nicht entflüchtigt.
Genau, aber das wäre mein erster Gedanke gewesen, dass vielleicht bei Arno oder dir daheim jemand entkommen ist oder so.
Ja, nee, unser Tigerpark, Löwenpark ist noch komplett intakt. Ich habe heute Morgen noch durchgezählt, sie sind noch 2-stellig.
Sind alle da, okay.
Ja.
Gut, genau. Dann muss ich mir wenigstens um dich keine Sorgen machen.
Das freut mich. Ja, ansonsten, was hast du, warum hast du wieder was gescreenshottet aus unserem Video? Das macht mich immer nervös.
ich gehe ja hin und wieder mal auf dieses YouTube.
Auf dieses YouTube, ja.
Neuland. Alles Neuland für uns, aber wie die modernen Menschen heutzutage machen. Und das allererste, was ich gemacht habe, ich habe natürlich den Marktgeflüster-Kanal abonniert, weil ich unbedingt ein Abendessen mit dir gewinnen möchte.
Ja, das ist schon
parallel normal. Wurde mir aber ein Video angeboten von dir und das habe ich mir dann direkt angeguckt.
Das war sogar ein YouTube auf den Trends. Also wir sind ja ganz stolz drauf.
Ich dachte, du trendest sowieso immer.
Nein.
Und du hast verschiedene Dinge erklärt. Ich weiß gar nicht mehr, was die Überschrift war. Ich glaube, du hast irgendwie so geteasert, als ging es um deine ETF-Performance. Und ich dachte mir, hä, du hast doch keine ETFs mehr, du hast doch alle verkauft. Und hab mir da dieses Video angeguckt. Und dann hast du aber was gesagt und das hat mich getriggert. Und dann dachte ich mir, da muss ich dich jetzt einfach challengen.
Hau raus.
Und zwar hast du gesagt, man soll die Fonds, wenn man Fonds kaufen möchte, fand ich eh schon gut, dass das überhaupt über deine Lippen gekommen ist, das Kaufen von aktiven Fonds.
Waren 3 Anläufe,
Das hast du gesagt, war natürlich auf Platz 2 nur, auf Platz 1 stand in ETFs investieren. Aber dann hast du gesagt, die Fonds soll man direkt über die Börse kaufen, weil man sich dadurch den Ausgabeaufschlag spart.
Ja.
Ist das dann falsch? Dachte ich mir, nee, ist ja richtig, aber an der Börse zahlst du ja aber den Spread auch noch. Deswegen war mein Gedanke, ist es nicht viel geschickter, noch einen Broker zu finden, der den Ausgabeaufschlag nicht charged und dort dann zu kaufen.
Das ist sicherlich die Königsdisziplin. Guter Punkt, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du aber eine Order an der Börse abgibst, kannst du ja deinen den Spread selbst ein bisschen steuern, indem du halt sagst, ich kaufe zu maximal so und so viel und dann kann der Händler ja sagen, yo, ich setze mich jetzt mal auf den Spread drauf und verzichte darauf oder nicht. Aber generell ist es sicherlich ein noch besserer Approach. Du hast recht, ja. Wenn man Fonds kaufen möchte und einen Ausgabeaufschlag. Ich finde es krass, dass es noch Ausgabeaufschlag gibt. Also, dass es immer noch Leute gibt, die 100 Euro investieren und die das nicht stört, dass nur 95 Euro angelegt werden. Aber sei es drum.
Ich habe auch Ausgabeaufschlag gezahlt.
Echt? Bei deinem Hedgefonds?
Ich habe tatsächlich ein Fondsinvestment getätigt. Aber es ist noch nicht ganz durch, deswegen kann ich es noch nicht erzählen. Aber es gab auch Ausgabeaufschlag und ich habe Ausgabeaufschlag gezahlt. Ich habe mir richtig gedacht beim Zahlen, wie so ein kleiner Thomas auf meiner Schulter sitzt und sagt, du, das.
Du gehst in die Hölle.
Du gehst in die Hölle, genau.
Okay, verstehe. Wie viel Prozent waren das?
Das war bis 1%.
Ja. Das ist wie wenn man eine Immobilie kauft, die Grunderwerbssteuer. Aber was mehr wehtut als die Grunderwerbssteuer, ist noch die Maklerprovision. Da habe ich mit meinem Steuerberater gesprochen und er hat es sehr treffend formuliert, hat gesagt, das war die schwierigste Überweisung meines Lebens. Dafür, dass mir jemand eine Tür aufgesperrt hat in eine Immobilie und mich rumgezeigt hat und ich musste dann eine 5-stellige Summe an diese Person überweisen. Das tat weh. Habe ich gesagt, ich versuche das nicht zu emotionalisieren, aber ja, das.
Ah, aber er hat recht, oder?
Genau, und dann kann man, das stimmt, ja, kann ich bestätigen. Und das setzt den Ausgabeaufschlag dann nochmal in Relation. Ja, da ist das dann doch gar nicht mehr so harmlos. Obwohl, also 5%, ich weiß gar nicht, wie viel Maklerprovisionen sind, aber weniger als 5%. Aber das
Volumen in Summe macht es halt normalerweise mehr aus, wenn du das kreditfinanziert machst. Das heißt ja auf den kreditfinanzierten Teil auch die Maklergebühr sozusagen.
Genau, ja. Und ja, genau, in der Regel höheres Volumen. Hast recht. Gut, dann.
Ich musste bloß meinen, ich wurde ja von meiner ehemaligen Musiklehrerin mal als kleines Kind als Korinthenkacker bezeichnet und dem muss ich manchmal, das muss ich manchmal gerecht bestätigen, rechtfertigen.
Ja, hast du schon zweimal heute, ich zähl mit. Dann kam eine gute Idee. Ich find die gut. Unser Gewinnspiel nimmt langsam Form an, ohne dass wir es natürlich jetzt konkret machen. In der nächsten Folge machen wir es konkret.
Wirklich ganz aber versprochen.
Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, wie machen wir es? Zwischen ein Dinner mit dir und ein Dinner mit mir haben wir gesagt, wir schneiden Deutschland einfach in zwei, so Süddeutsche dürfen mit dir, Norddeutsche dann mit mir, außer es gibt wirklich ein hartes Veto, so mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann kam ein Vorschlag aus der Community, der da wäre.
Wir sollen Deutschland in Nord und Süd so unterteilen, wie die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd gezogen wird. Das finde ich eigentlich clever.
Ja, finde ich super. Ja, finde ich d'accord. Ich weiß zwar nicht genau, wie die Grenze gezogen haben. Machen die das nach Bundesland oder gibt's da wirklich so eine Linie? Oder
doch, keine Ahnung. Aber nur bewaffneter Übertritt ist möglich. Also du wie zwischen Nord- und Südkorea.
Aber guter Punkt, weil dann können wir relativ easy challengen oder fragen und können wir einfach sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Als Bestätigung für deinen Wohnsitz brauchen wir von dir ein Selfie vor einem Aldi-Logo. Vom Aldi, genau. Und dann kann man daraus ja relativ schnell, die Logos sind ja unterschiedlich, ableiten, wo du bist. Finde ich gut. Ja, so machen wir es.
Wir sollten das Ganze noch von Aldi sponsern lassen.
Oh, ja, ist gut.
Finde ich, ist ein sehr guter Gedanke, oder?
Es gibt keine Aldi, genau, und die müssen dann rivalisieren, ja. Gegeneinander. Ja, finde ich gut. Es gibt leider keine Aldi-Restaurants, sonst würden wir ins Aldi-Restaurant einladen. Aber vielleicht können wir was anderes finden.
Oder wir gehen einfach zum Aldi, kaufen uns das und essen dann am Parkplatz.
Genau. Ja, da haben die bestimmt richtig Bock drauf, die Leute. Dann am besten noch anreisen nach Stuttgart oder so.
Aber perfekt. Ein Problem gibt es da noch, wenn wir das so machen. Dann würden wir ja implizit nur Leute aus Deutschland zulassen. Und wäre das nicht irgendwie unerlaubte Diskriminierung von EU-Bürgern?
Das stimmt nicht, weil Aldi Süd und Aldi Nord haben sich tatsächlich auch die EU aufgeteilt. In Paris zum Beispiel hast du Aldi Süd. Habe ich schon
aber
gesehen.
Aber in Österreich gibt es gar kein Aldi.
Das da weiß ich Hofer. Nicht, ja. Genau.
Das ist wahrscheinlich Aldi Dann, Süd, ich weiß es nicht, aber
dann sagen wir halt, die Leute, die müssen ja eh nach Deutschland kommen. Also angenommen, jemand nicht in Deutschland Ansässiges, dann würde der Ort zählen des Aldis, wo du quasi am schnellsten hinkommst. Also angenommen, du bist Deutscher in den USA, hast teilgenommen, also muss ja nicht mehr Deutscher sein, du bist einfach in den USA, Punkt, und nimmst teil. Und dann da der Flughafen, in dem du in Deutschland landest, der ist dann Referenz. Also genau.
Ja. Vielleicht lassen wir da nochmal einen Anwalt drüber schauen, aber das finde ich eine gute
Idee. Definitiv. Das ist nicht so easy mit Gewinnspielen. Das kennt man. Gut.
Ich habe noch eine Sache.
Ja, bitte.
Mir fällt es wirklich schwer. Und das Spannende ist, wir haben schon oft über den Market Breath gesprochen. Mhm. Kannst du dich erinnern? Abstand.
Ja, ich habe es wieder vergessen, was es war, aber irgendwas mit Atmen.
Gab ja mehrere Definitionen, im Wesentlichen immer so der Abstand oder die Frage, wie viel Aktien den die Performance treiben und wie viel nicht. Mhm. Und da gibt's mehrere Definitionen, wie man das macht. Und im Moment sagt man ja, der Market Breath ist sehr, sehr schlecht, weil es nur wenige Aktien die Performance treiben. Mhm. Und ich wurde darauf hingewiesen von zwei Leuten. Wir haben das jetzt mindestens mehrere Wochen schon immer wieder mal erwähnt. Jetzt haben sich zwei Leute gemeldet. Und sagt, Goldgraf, bist dumm, und sie haben recht, dass du immer sagst, Breath, Atem, der Markt hat einen schlechten Atem. Denn tatsächlich ist das Ganze eigentlich die Marktbreite, was man im Wesentlichen auch irgendwie Breath, Depth, genau, aber Breath davon halt, nicht Depth wie die Tiefe, sondern Breath, das ist, kann kein THR, keine Ahnung.
Okay.
Es ist die Marktbreite und es ist nicht der Marktatem, wie ihr immer oder wie ich immer nahegelegt habe. Okay, deswegen finde ich das offiziell hier mal festzustellen, dass ich dumm bin. Wobei ich habe dann auch nachgeguckt in allen Artikeln drüber und es ist tatsächlich immer die Breite. Es ist nie der Atem, es wird immer die Breite geschrieben.
Verstehe.
Aber es wird tatsächlich in den Überschriften benutzt wie der Atem. Also es heißt dann, the market has a bad breath, aber es wird die Breite benutzt, das Wort, anstatt Atem. Obwohl es nahegelegt wird, es sei der Atem. Du bist
nicht
so fasziniert davon.
Also es ist maximal verwirrend.
Genau, es ist maximal verwirrend, aber ich bin dumm.
Also wenn wir sagen, der Markt ist derzeit breiter als Snoop Dogg, bedeutet das, dass die Renditen aus ganz vielen Aktien kommen. Wohingegen, wenn er relativ wenig breit ist, wie es ja jetzt der Fall ist, dann gibt es nur einige wenige Tech-Aktien, die den ganzen Markt hochziehen. Das ist ja diese Grafik beim S&P, die man gesehen hat, genau, dass 7 Aktien so x Prozent der Performance gemacht haben, fast ausschließlich die Performance.
Aber was hast du gegen Namen Snoop Dogg?
Ich sag nicht Snoop Dogg, ich sag nur, wenn du breiter bist als Snoop Dogg, dann ist es schon sehr, sehr breit.
Okay, gut.
Verstehst
nicht,
du?
Nicht, dass er uns oder eine nicht? Abmahnung schickt.
Also, nein, ich habe da gar kein Problem mit. Großartige Musik.
Die Wochenhighlights.
Sollen wir über Payment for Order Flow nochmal sprechen?
Über Payment for Order Flow sollte man, glaube ich, nochmal sprechen, ja.
Was? Weil Payment for Order Flow ist ja, wie man einschlägigen Medien entnehmen kann, das Ende für all diejenigen, die am Aktienmarkt anlegen. Also zukünftig wird eine Order ungefähr, grob über den Daumen geschätzt, 3.000 bis 4.000 Euro kosten pro Order. Weil es gibt ja jetzt keine Payment for Order Flow mehr, ab morgen sozusagen. Und deswegen ist jetzt der ganze Spaß vorbei.
Ja,
und daraufhin
Scalable ist pleite.
Daraufhin haben wir uns natürlich über einen der größten Neobroker Deutschlands Gedanken gemacht und gesagt, hey, wir finden die gut, wir finden es toll, was die machen. Und deswegen haben wir gleich mal einen der Gründer von Scalable angeschrieben und gefragt, hey, schick uns doch mal bitte eine Voice-Message, was ihr jetzt macht, jetzt wo alles den Bach runtergeht. Und er hat tatsächlich eine Lösung, ich spiele es mal ganz kurz ab.
Hi Thomas, hi Holger, Erik hier. So, ich habe mir jetzt nach längerer Analyse was Cooles überlegt, wie wir trotz dieses doofen, wettbewerbsschädigenden PFOF-Gesetzes einen geilen Deal für die Anlegerinnen und Anleger raushauen. Und zwar ist das Folgende. Zuhören. Wir halten die Gebühren nicht nur, sondern wir senken sie noch weiter ab. Also beispielsweise für den Scalable Prime Broker musst du keine Flat Fee mehr zahlen, die fällt auf null. Wir geben den Leuten sogar noch mehr Zinsen auf Cash. Also wirklich den geilsten Deal am Markt. Aber dafür verpflichtend muss jeder Scalable-Kunde mindestens eine Stunde am Tag Marktgeflüster hören. Und das führt dann auf eurer Seite dazu, dass ihr um eine flotte Million Zuhörer steigt. Und zwar richtig coole Leute mit Ahnung und Kohle. Ihr könnt dann Hammer-Werbedeals machen, wenn ihr so eine Zuhörerschaft habt. Und davon gebt ihr uns was ab. Oder ihr ladet mich ab und zu mal auf eine Suppe ein, so als Sonderspeisung. Überlegt's euch. Ich weiß, für die Kunden ist natürlich schon hartes Brot, insbesondere den Holger, jeden Tag auf dem Ohr zu haben. Aber das ist nun mal der Preis für, um cool und günstig an den Kapitalmarkt zu kommen. Something's gotta give. Überlegt's euch, sagt mir Bescheid. Tschüss!
So, Holger, die Message hatte ich sogar aus diesem Call rausgehauen. So sehr hat sie dich geflasht. Also das ist die Lösung. Marktgeflüster muss gehört werden und da spielen wir jetzt ganz viel Werbung ein und dann können wir die Neobroker retten. Ist das eine Solution für dich?
Ich finde das super. Endlich kann ich endlich noch mehr mit meinen Faktorzertifikaten auf dem Wix rumzocken und gar keine Ordergebühren mehr zahlen. Vielleicht kriegen wir ihn sogar so weit, dass man es
das hätte ich dafür bezahlt.
Wie bei der Bahncard 200, wo du sogar bezahlt wirst dafür, wenn du Bahn fährst. Wenn wir das natürlich jetzt beim Potze noch durchsetzen können, wäre großartig.
Okay, wunderbar. Gut, hier wichtiger Disclaimer an der Stelle, natürlich alles sehr ironisch und spaßhaft gemeint. Wir denken jetzt auch nicht, dass der gesamte Markt vor die Wand fahren wird. Wir haben dazu uns ja schon eine Folge vorher geäußert. Ich fand es nur, derzeit ist in den Medien ziemlich viel Katastrophenszenario zu denken. Ich persönlich finde es jetzt nicht dramatisch, wenn ein bisschen was gezahlt werden muss, wenn man einen ETF-Sparplan hat. Man kriegt ja auch eine Leistung dafür und kriegt Wertpapiere eingebucht. Und außerdem glaube ich auch, dass weiterhin die Konkurrenz bestehen bleibt. Und dein schlagendes Argument dazu ist ja, dass es immer noch die EU ist und du nicht daran glaubst, dass es so wie derzeit geplant 2026 umgesetzt wird. Von daher, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Unsere kleine Meinung dazu. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich eine ganz gute Pause und eine gute Gelegenheit für einen kleinen Werbeanspieler. Und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die Finanzos verfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig, statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt, ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 € im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Thomas, war das jetzt gerade der Werbeeinspieler von dem Herrn, den wir gerade auch noch gehört haben?
Das ist ja ein Zufälle gibt's. Zufälle gibt's, ja, ich sag's dir. Aber
die Welt ist einfach klein. Die Welt ist einfach klein.
Genau, Zufälle gibt's. Das kann sich keiner zusammenreimen. Und bevor da jetzt noch jemand kritische Fragen stellen kann, würde ich sagen, gehen wir schnell ins Marktzeugs über, denn da sehe ich zumindest ziemlich viele Bullet Points.
Da stehen viele Bullet Points, aber ich weiß gar nicht, wie spannend diese sind. Ich habe gesehen, was du sonst noch da reingeschrieben hast, und ich will eigentlich fast schon zum nächsten Thema kommen. Aber hast du schon mal von China gehört?
China.
Also
ja.
China. Ich glaube, du nennst es anders, oder?
China kenne ich nicht, China, China sagt mir was, ja.
Genau. Ansonsten vielleicht andere Leute sprechen sie mal falsch aus und nennen es, glaube ich, China oder so. Mhm. Das war Anfang der Woche, glaube ich, so ein bisschen in der Presse, weil sie ein Data-Dump durchgeführt haben, wie man so schön sagt. Also quasi einen Tag, an dem ganz, ganz viele Zahlen kommen.
Und ein Data-Dump, ach so, ah, okay.
Ja. Data-Dump, ja. Das in Cool-Sprech statt Daten.
Bedeutet, dass die hauen jede Menge Daten raus. Ich habe verstanden, dass die einfach alle Daten eingesaugt haben oder so, aber das wäre ja dann ein Data, keine Ahnung, wie man das nennt.
Ein Data-Sack, ja. Also, was guckt man sich irgendwie an? Ich finde das relativ lustig. Also, erstens, Bruttoinlandsprodukt fürs zweite Quartal, 6,3% auf annualisierter Basis, 7,1 war die Schätzung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Das heißt, bedeutet abgerauscht.
Abgerauscht,
also weniger. Der chinesische Markt ist quasi implodiert, weil die Erwartungen untertroffen wurden.
Der Markt vielleicht nicht. Also ich meine, kein Mensch glaubt ja sowieso diese GDP-Zahlen aus China.
Also ich kann sagen, 6% ist schon solide. Also 6% Wachstum. Wo sind wir in Deutschland? Bei 2% sind wir schon happy, ne?
Wir sind ja jetzt leicht negativ gewesen, gell? Wir sind ja offiziell in der Rezession.
Hashtag Rezession, ja.
Hashtag Rezession, Hashtag Weltuntergang. Aber ich meine, in China, glaube ich, ist es doch eh so, dass keiner diese offiziellen Zahlen glaubt. Also die Estimates, die China berichtet eine Zahl, die vermutlich nicht stimmt. Und da gibt es eine Schätzung drauf, die auch eigentlich wissen, dass die Zahlen nicht stimmen. Wo die echten Zahlen liegen, vermutlich ein bisschen drunter. Ansonsten haben sie noch ein paar weitere Zahlen rausgehauen. Retail Sales im Juni sind, glaube ich, auch unter den Erwartungen rausgekommen. Aber das Lustigste ist, und deswegen habe ich das extra nochmal rauskopiert, Bloomberg hat so schön geschrieben, China holds key rate unchanged following June cut. Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Zinssatz unverändert gelassen. Und der Witz ist, glaube ich, so in anderen Ländern sagt man immer der Leitzins und es weiß eigentlich so jeder, was gemeint ist. China hat halt irgendwie mehrere, die sie auch hin und wieder mal senken. Und es merkt sich eigentlich keiner so wirklich, was die genau machen und es interessiert irgendwie auch niemanden. Und das sieht man hier wunderschön an Bloomberg, wenn die auch nur noch schreiben, eine Key Interest Rate ohne große
irgendein wichtiger Zins hat sich bewegt.
Genau. Aber vielleicht so das Wichtigste ist, dass im Wesentlichen, dass so die Erwartung jetzt im Markt festigt, dass von chinesischer Seite mehr Stimulus kommen wird oder kommen muss letztlich sogar. Die Jugendarbeitslosigkeit ist, glaube ich, auch, ich habe die Zahlen immer gemerkt, müsste aber, glaube ich, so 20% oder sogar 22% sein auf einem historischen Hoch. Und das Allerwitzigste ist wahrscheinlich in dem Kontext, dass Goldman einen kritischen Bericht geschrieben hat.
Frechheit.
Eine absolute Frechheit, finde ich auch. Einen kritischen Bericht über Risiken in den Bankbilanzen in China bezüglich nicht den Staatsschulden, sondern Schulden von den Regionalregierungen. Mhm. Und
sind Bilanzen Bericht, nicht grundsätzlich ein Problem in China? Also, es gab doch mal diese Phase, wo auf einmal diese chinesischen Real Estate Konzerne implodiert sind, weil auf einmal ein paar Milliarden gefehlt haben. Ich dachte, das wäre normales China Accounting.
In Deutschland gibt es sowas nicht. Da sind die Milliarden immer da, wenn sie in der Bilanz stehen. Oh, müssen wir auch gleich drüber sprechen. Er hat ja einen Brief geschrieben. Ja, aber um das vielleicht noch abzuschließen, also Goldman hat ein paar staatsnahe Banken downgegradet und das fand irgendwie China so scheiße, dass sie quasi dass gleich die chinesische Staatspresse oder die staatsnahe Presse böse Artikel über Goldman veröffentlicht hat und die Regierung anscheinend mehrere andere Banken gedrängt hat, sie sollen doch bitte Gegenreports rausbringen und sagen, dass das Goldman sagt, nicht stimmt.
Okay, wie findet das DJ Soul, der CEO von Goldman Sachs?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keinerlei Aussage dafür gesehen, aber ich nehme an, der CEO von JP Morgan ist sicherlich schon nach China geflogen und hat sich persönlich entschuldigt, was seinem Kollegen da passiert ist und China hochgegradet.
Und hat den Chinesen gesagt, wenn ihr Goldman Sachs Filialen zufälligerweise enteignen wollt, wir kaufen euch die günstig ab
kaufen
und übernehmen das China-Business. Hashtag Morgan. Ja, ist gut.
Wobei man jetzt sagen muss, es wird ja dann immer offensichtlich auch zu Recht kritisiert, dass es natürlich irgendwie uncool ist, wenn ein Land, das wahrscheinlich, was ist das, was gegen China durchaus Autokratie vermutlich, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber wenn in einem Land quasi solche Berichte dann sofort kritisiert werden, wenn sie irgendwas schreiben, was die Regierung nicht gut findet oder der Wirtschaft schaden. Im Hinblick darauf hatten wir ja, die BaFin hat ja auch die armen Shortseller gleich investigated, nachdem die über Wirecard negative Sachen geschrieben haben. Also ich glaube, so ganz safe sind wir hier auch nicht, wenngleich natürlich der Vergleich
nicht dieselben Größenordnungen
sind. Genau, nicht ansatzweise dieselben Größenordnungen hat, ja.
Ja, also ich finde die Berichterstattung zu China, finde ich tendenziell echt immer übermäßig kritisch. Und wir haben, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? Auch aus dem Hintergrund, dass wir ganz gerne mal so ein bisschen die Moralpolizei der Welt sind als Deutsche. Wir wissen ja immer genau, wie es geht. Und das wirkt sich wiederum, wenn ich mir so die Investorenwelt angucke, gefühlt zumindest darauf aus, dass, also ich habe so das Gefühl, dass viele Leute Angst haben, China im Portfolio zu haben. Also das ist wirklich eine der häufigsten Fragen. Ist so, ja, Emerging Markets, yo, aber China, no, muss nicht sein. Und genau, das ist finde ich interessant. Aber ich glaube, es hängt viel mit der Berichterstattung zusammen, ja, weil grundsätzlich sollten die Chinesen ja schon ein Interesse daran haben, an der Weltwirtschaft teilzunehmen. Tun sie ja auch, sind ja ein Riesenteil davon. Also ich glaube nicht, ja, die Diskussion von wegen Enteignung und so weiter, da das sehe ich weniger kritisch als jetzt dieses Risiko mit Taiwan. Ne? Da würde ich eher sagen, ja, das ist real risk.
Ich meine, auf der einen Seite haben die Leute natürlich auch hauptsächlich so Tencent, Alibaba im Portfolio, was gar keine richtigen Aktien sind, was Chinesen auch gar nicht wirklich haben. Und die Taiwan-Geschichte, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wenn es gibt ja schon so tolle Modelle, dass wenn China Taiwan angreift, dann bombardieren die Amis erstmal das Land und machen die ganzen Chipfabriken tot. Jetzt unabhängig davon, was da passiert, aber also ich glaube, da bist du mit deinen deutschen Aktien auch nicht mehr happy, wenn die Chipfabriken in Taiwan ausradiert werden.
Ja, glaube ich auch, ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, an die Deeskalation. Ich meine, viele fangen jetzt an, ihre eigenen Chips zu bauen und so weiter. Das sieht man schon wunderschön am Aktienkurs von Nvidia und Co. Also, ja. Wenn wir jetzt gerade über China-Investment sprechen, bist ja investiert, ich weiß nicht, ob du, aber zumindest in deinen Kinderdepots hast du den sogenannten
ganz große
CSI 300 drin. Ja. Ne? Das sind ja nicht diese Hüllen sozusagen, sondern es sind ja echte China-A-Shares, die dort drin sind.
Swap passiert, aber ja.
Genau. Kurzer Themenjump. Du erinnerst dich noch, wer Norman ist. Wir haben in den letzten beiden Folgen drüber gesprochen. Die Person, die Markus gleich mal ins Straucheln gebracht hat.
Ja, da konnte er sich an irgendwas nicht mehr erinnern, gell?
Genau. Norman ist unser Product Manager. Um es nochmal zu sagen. Und Norman hat für dich ein kleines Geschenk vorbereitet im Kontext des CSI 300. Ich habe dir jetzt hier mal den Link gepastet. Wenn du draufklickst, wirst du sehen, was das für ein Geschenk ist. Es ist nämlich was, worauf du schon seit fast Anbeginn des Podcasts wartest.
Ich weiß es. Erstmal musste ich überprüfen am Link, ob es ein echter Link ist. Ich wurde hier schon mal hin und wieder mit Finanzfluss-Links
verarscht. Diesmal ist es ein echter Link.
Ich glaube, es ist passiert. Oh, Weltkarte ist schon mal China zu 100%. Das ist ja cool. Ich dachte nämlich ursprünglich, dass da Microsoft drin ist. Und ein Traum, der Swap-basierte ETF hat die Top-Holdings richtig dargestellt.
Siehst du?
Nicht mehr das Trägerportfolio.
Es war mühevolle Arbeit, aber jetzt kannst du endlich in unserer ETF-Suche dir deine Swap-basierten ETFs anschauen und kriegst das echte Exposure, also sprich die chinesischen Werte, und nicht mehr das Trägerportfolio, also 99% USA oder was weiß ich, wie viel das war.
Das bestätigt mich einmal mehr, dass einfach Finanzfluss die allerbeste Quelle ist, um seriöse Informationen über ETF-Zusammensetzungen zu bekommen, und alle anderen dieser Quellen kann man eigentlich wegschmeißen und vergessen.
Wow. Sehr gut. Dankeschön.
Klammer auf, Satire, Klammer zu. Nur, dass wir, genau.
Nur, dass wir für Waffengleichheit sorgen. Sehr gut. Also, wir haben's für dich angepasst, beziehungsweise Norman hat's für dich angepasst und.
Bester Mann, dieser Norman.
Siehst du, so, er schafft seine Präsenz mehr und mehr in diesem Podcast und, ja. Wunderbar. So, dann haben wir noch weitere Marktnews, die du uns gerne noch geben darfst.
Habt ihr es manuell jetzt nur bei China gemacht oder habt ihr alle Swap-basiert?
Nein, wir haben einen kleinen Hack verwendet, aber ich weiß nicht, ob ich den sagen will oder nicht. Ja, wobei, doch, komm, wir sagen den Hack. Wir haben den Hack verwendet, und zwar haben wir das so gebaut, dass wir, wenn wir Swap-basierte ETFs haben und es gibt einen physischen Buddy, dass wir dann sagen können, das hier ist der physische Buddy, und von dem zieht er sich dann quasi die Allokation und ein paar andere Daten.
Ja.
Genau. Weil, was wir nicht machen können, was natürlich die geilere Variante gewesen wäre, wie du es auch in den Factsheets siehst.
Die Indexzusammensetzung, oder?
Genau, das ist die Zusammensetzung der Indizes. Aber dann müssten wir viel Geld dafür bezahlen. Ich habe vor kurzem mal erfahren, was so Indexanbieter, also gewisse namenhafte, gerne hätten. Und da sagen wir, nicht mit uns, wir gehen einen kleinen Umweg. Haben wir aber, glaube ich, auch als kleine Footnote drangeschrieben, wo die Daten herkommen, also dass es ein Swap-basierter ist, aber dass das hier ein Äquivalent von einem physischen ist.
Ja, ich meine, das reicht ja auch völlig aus, ob das jetzt 4,71 oder 4,70 genau. Sind. Ja. Für die Main Message ist es egal, kein Mensch weiß, was Quayfoy Motai ist oder Contemporary Amex oder sonst was.
Aber du kannst es googeln, ne?
Ich kann es googeln, genau.
Microsoft, Amazon, Nvidia, dann weißt du, fuck, wir sind gar keine Chinesen.
Okay, dann haben wir gesagt, weitere News noch, gell? Diese Woche ist ja eigentlich weniger Makro-News, würde ich sagen. Das wird jetzt erst dann wieder ab nächste Woche spannend. Mhm. Was wir sonst noch haben, sind vor allem Earnings. Da waren eigentlich, das fand ich sehr nett, alle Banken haben im Wesentlichen eigentlich okayische bis gute Earnings gezeigt. Sogar Wells Fargo, was ja bekannt ist als die am schlechtesten gemanagte Bank der Welt, vielleicht neben der Deutschen. Aber Goldman nicht. Goldman war, wenn ich es einfach mal vereinfacht behaupten darf, die einzige der großen Banken, die einen Earnings-Miss gezeigt haben.
Mhm. Woran liegt es, dass du weg bist?
Das glaube ich nicht. Das war ja wahrscheinlich eher positiv erstmal für die Bank. Die letzten 10 Jahre ging es denen ja im Zweifelsfall gut. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir müssten da mal so eine GoFundMe-Kampagne starten, um die Goldman-Analysten so ein bisschen zu supporten.
Ja. Und dann dachten die sich, die beste Idee, was man machen kann, ist dem chinesischen Government ans Bein pinkeln. Finde ich
gut. Ja, lassen wir mal so stehen. Was haben wir noch gehabt? Apple will eine ChatGPT-artige Sache erstellen. Ich glaube, sie nennen es Ayas, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das ist geil, weil mittlerweile bin ich mit ChatGPT ein bisschen auf Kriegsfuß.
Ist es so?
Denn ich wusste nicht mehr genau, wie man Kager ausrechnet. Ich weiß, du wirst mich jetzt auslachen, aber eine jährliche Verzinsung. Habe ich es in ChatGPT die Zahlen reingehackt und er gibt mir dann auch die Formel. Also die Formel ist absolut richtig. Aber ein falsches Ergebnis. Und ich habe mal so die Zahl gesehen und gesagt, die Zahlen, die ich da eingegeben habe, also er hat mir 100% Kager so ungefähr ausgegeben, habe ich gesagt, die verdoppeln sich aber nicht über den Zeitraum, also alle 3 Jahre oder so. Und dann habe ich es mal in Excel nachgerechnet und es war komplett falsch. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ChatGPT dir für so einfache Berechnungen falsche Zahlen rausspuckt. Bei einer richtigen Formel. Also er gibt dir gleichzeitig die richtige Formel. Von daher, ChatGPT und ich haben derzeit gerade Beziehungsprobleme.
Ich habe das tatsächlich jetzt in mehreren Quellen schon gelesen, dass die Qualität der Antworten scheinbar über die letzten Wochen ziemlich stark abgenommen hat.
Ja.
Vielleicht unmöglich, ist die künstliche Intelligenz doch nicht der Heilsbringer für alle Probleme der Menschheit.
vielleicht durchlebt sie den ganz normalen menschlichen Lebenszyklus, dass du halt mit dem Alter dümmer wirst. Man weiß es nicht.
Das wird Sinn machen. Ist ja auch schon sehr alt.
Schon mal über 12 Monate. Nein, noch nicht ganz.
Ist, künstliche Intelligenz ist es alt. Was noch? Vielleicht bloß ganz kurz. Tesla ist ja eine Aktie, die jeder liebt.
Ja.
Und den Mark Zuckerberg mag auch jeder. Und beide haben so ein bisschen auf die Fresse bekommen. Tesla hat zwar bessere Earnings gezeigt, aber die Marge ist zurückgegangen von 18,8% auf 18,2%. Das hört sich jetzt, den Entsetzen in deinem Gesicht geschrieben. Die Aktie ist aber über 6% down heute.
Krass, okay. Nur aufgrund der Marge?
Anscheinend. Ich habe mir, also die restlichen Zahlen waren im Wesentlichen eigentlich gut. Gestern war die Aktie auch bloß so einen halben Prozentpunkt down. Aber ich meine, gut, andererseits muss man sagen, Tesla hat noch nie auf Fundamentaldaten gehandelt. Also kannst du auch nicht jetzt sagen, okay, die Marge rechtfertigt dieses Absinken nicht.
Ja. Vielleicht ist es so ein bisschen wie bei Apple. Also da geht man ja systematisch davon aus, dass Analysten-Expectations geschlagen werden. Und selbst wenn du nur auf die Analysten-Expectations kommst, die natürlich von Jahr zu Jahr auch besser werden, dann fällt ja schon der Kurs. Ne? Also ist alles eine Expectation-Frage.
Ja.
Aber ja, ich meine, was kann Tesla machen, um noch besser zu werden? Sich einen Vollzeit-CEO suchen vielleicht. Ich weiß
nicht. Ja, haben sie doch jetzt langsam wieder. Also er hat sich doch jetzt zurückgezogen von der CEO-Position von
Twitter.
Von Twitter. Was uns direkt zum nächsten bringt, Threads.
Ja.
Es gab so einen schönen Report, dass die Userzahlen von Herrn Zuckerbergs Twitter um 50% eingebrochen sind.
Hm.
Also
warum? Also es ist schon tricky, weil ich habe ja gelesen, das Problem, die natschen dich so da rein, dass du deinen Threads-Account gar nicht löschen kannst. Du musst deinen Instagram-Account gleich mitlöschen.
Genau. Aber du loggst dich halt einfach nicht mehr ein.
Hm. Ach so, und dann zählst du nicht mehr als Monthly Active User und ciao.
Wobei genau, Daily geht
ja gar nicht, das gibt ja noch gar nicht.
Genau. Ja, Daily. Ja, Daily wird es wahrscheinlich sein. Gut, das ist jetzt ein Report von so einer Datenfirma, Sensor Tower nennt sich die, kenne ich jetzt nicht genau, weiß am Ende nicht, was da jetzt am Ende dran ist, wie die das messen etc., aber ich glaube, wenn man sich Google Trends anschaut, bestätigt das auch ein bisschen, dass das halt jetzt so einen initialen Hype hatte, wie damals Clubhouse, wenn du dich an das erinnerst. Vielleicht geht dieser Hype wieder weg, wer weiß. Ich kann es ja nicht mehr nutzen. EU-Bürger sind ja jetzt ausgesperrt, weil, weißt du, Datenproblem, Datenschutz und so. Und wird auch monatelang nicht kommen, hat Instagram schon gesagt.
Ah, echt? Okay, krass. Ja. Ich find's gut, ich muss mich dann nicht mehr um ein neues Social-Media-Netzwerk kümmern und das pflegen und so weiter. Twitter bin ich eh nicht mehr zu toxisch. Okay, das ja, spannend. Das
kann ich absolut unterschreiben. Ja, das
aber du bist dabei.
Nur lesen. Ich habe zwar einen Twitter-Account, aber den benutze ich nicht. Ich bin eigentlich Twitter nur für Nachrichten. Das ist meine Hauptnachrichtenquelle. Weil da gibt's halt diesen Bloomberg-Bot. So kann ich umsonst die Bloomberg-Hotlines lesen.
Ah ja, true.
Hotlines bin ich blöd. Headlines.
Hab schon verstanden. Sehr gut. Und als letztes Netflix.
Netflix, genau. Netflix hat, das ist witzig, Netflix hat mehr Subscriber als erwartet gezeigt. Und zwar Paid Subscribers, ich glaube deutlich mehr. Aber der Umsatz ist gefallen. Wie geht denn das?
Weiß ich nicht. Ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen, wie das geht. Also wäre natürlich möglich gewesen, wenn sie die Preise gesenkt hätten, aber das weiß ich nicht, ob sie das getan haben. Sonst wäre das natürlich die obvious Erklärung.
Es muss die Antwort sein. Ich glaube, die hatten doch so ein zusätzliches Tier eingefügt, wo du dann irgendwie mit Werbung aber günstiger schauen kannst.
Ah.
Und wahrscheinlich haben halt viele User auf dieses günstigere geswitcht.
Ja, das würde aber dann heißen, dass sie falsch kalkuliert haben. Also dann haben sie es ja quasi sich mehr Revenue rausgeschnitten, als sie über die Werbung wieder reinnehmen können.
Ja, genau. Also gut, ich weiß aber, ja, im Wesentlichen ja.
Könnte natürlich sein, also dass sie so ein Ramp-up haben, dass sie sagen, okay, wir haben unser Werbebusiness jetzt noch nicht so ausgebaut, aber wir bieten trotzdem den Usern diese Möglichkeit an und haben aber noch nicht genug Werbepartner auf der Plattform, aber in Zukunft werden wir diese User übermonetarisieren, also quasi, dass wir aus denen mehr rausnehmen als diejenigen, die Full Subscription bezahlen, ja.
Vielleicht oder ist das halt die so Antwort.
Oder es ist halt eine Strategie, um den Churn zu reduzieren, dass sie halt sagen, okay, wir haben sowieso einen ziemlich hohen Churn, also wollen wir denjenigen, die ihr Abo kündigen, eine Möglichkeit bieten, günstiger dabei zu bleiben. Das heißt, der Revenue wäre sowieso irgendwann sukzessive weggebröckelt, aber du kontrollierst diesen Churn halt dadurch, dass du dieses Ding einführst, ja.
Die Aktie ist jedenfalls nur 9% down, was für Netflix quasi flat ist nach Earnings. Ja, ja, Netflix ist ja, ich weiß nicht, ob du mal angeguckt hast.
Ja, sehr volatil, ja, ja.
Mega Psycho-Aktie. Also Netflix und Earnings hast du teilweise so 20% Moves, völlig random in irgendeine Richtung.
Stell ich mir mal die Frage, wo YOLO-Trade?
Ja, das
hätte man machen sollen. Wo Netflix YOLO-Trade?
Du, als letzten Sommer der Herr Eggman Netflix verkauft hat bei, ich weiß nicht genau, so $180. Jetzt stehen sie bei $433. Hört sich schon fast an wie so ein Inverse Kramer.
Ja, siehst du mal.
What the Finance?
Perfekt, das war ja eine große Newsphase, genau. Du bist schon richtig excited.
Ich bin total excited.
Der Titel hypt dich, genau. Also, wir sind ja eine Kaderschmiede hier. Das weißt du ja wahrscheinlich, ne? Dass alle Leute, die hier bei uns arbeiten, später ganz groß rauskommen, zukünftige Finanzminister und Co. Und dasselbe gilt natürlich auch für unseren aktuellen Praktikanten Ben. Sehr, sehr smarter Junge. Und ihn sehe ich vor allem seine Zukunft als Arbitrage-Hedgefonds-Trader. Denn er hat tatsächlich eine Arbitrage-Möglichkeit gefunden, die wir eben aufgenommen haben, die ich dir jetzt gleich abspielen werde.
Oh.
Und ihn interessiert natürlich deine Meinung dazu. Genau, du musst ja jetzt schon mal Stift und Papier holen. Ich fasse es mal kurz zusammen. Es geht um eine Arbitrage-Wette von einem Fußballspiel von München gegen Dortmund in irgendeinem Finale. Ich weiß nicht mehr welches, ich bin Fußball ganz schlecht, aber ich spiele es dir mal ab und dann ist es, glaube ich, verständlicher.
Okay, ich google dabei mal, welches Finale.
Hi. Am 27.05. war der letzte Bundesligaspieltag und Dortmund musste gewinnen, um sich die Meisterschaft zu sichern, während Bayern darauf hoffte, dass sie gegen den ersten FC Köln gewinnen, während Dortmund verliert oder unentschieden spielt. Und da ich gleichzeitig am Aktienmarkt aktiv bin und auf Fußball interessiert, dachte ich mir, das ist doch perfekt, um eine Arbitrage-Möglichkeit zu nutzen. Auf Tipico gab es nämlich eine Quote von 6,5 auf Bayern gewinnt die Meisterschaft. Das bedeutet, mit meinem Einsatz mache ich 550% Gewinn, falls Bayern Meister wird. Auf der anderen Seite habe ich ein Open-End Turbo Long auf Dortmund gekauft, da das Unternehmen auch börsengelistet ist. Und ich habe mir dadurch erhofft, dass, falls sie Meister werden, die Aktie um mehr als 10% ungefähr steigt, denn ich habe mit einem 20er Hebel gekauft. Jetzt hätte ich quasi einerseits, wenn Bayern Meister wird, 550% Gewinn. Und auf der anderen Seite, wenn Dortmund Meister wird, in der Theorie, ja, so wie ich es mir denke, auch über 100% gewinnen. Jetzt wollte ich fragen, wie ist das möglich? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Soll ich noch mal ganz kurz zusammenfassen für Leute, die es nicht verstanden haben?
Oder? Fast zusammen, ich find's geil.
Also, auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, über eine Wettplattform auf den einen zu setzen, also auf Bayern München, und dort mehr als 100% Gewinn rauszuholen, 550. Und auf der anderen Seite ist Dortmund ja an der Börse gelistet. Und wenn du da ein Finanzprodukt kaufst mit einem hohen Hebel, würdest du auch in dem Gewinnfall, also die Annahme von Ben, mehr als 100% Gewinn machen. Das heißt, wenn du sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite mehr als 100% Gewinn machst, ist ja der Totalverlust auf der anderen Seite sozusagen überkompensiert. Dementsprechend ein risikofreier Gewinn, ein Arbitrage-Trade, wir werden alle rich. Herr Professor, was sagen Sie dazu?
Ja, also Lambo bestellt. Jetzt weiß ich übrigens auch, welches Spiel du meinst. Das hatte ich damals witzigerweise mitverfolgt, die letzten 5 Minuten, weil der Mainz auch mitspielt und meine Frau und die Schwiegereltern ja aus Mainz kommen. Und das war natürlich sehr dramatisch alles. Aber ja, also jetzt mal Spaß beiseite. Solche Arbitrage-Trades gibt's tatsächlich und die sind auch nicht völlig absurd, sondern vielleicht erstmal ganz hundertprozentig ist es nicht, was er sich vorgestellt hat. Die Bayern-Wette ist klar, da weißt du ja sofort, was du kriegst, wenn Bayern gewinnt.
Der Payoff ist fix, genau, ne?
Ja. Der Payoff ist digital und fix, da kann nichts passieren. Aber beim Dortmund-Payoff weißt du es halt nicht. Du weißt nicht, wie stark die Dortmund-Aktie dann steigt. Und dann musst du es halt eigentlich so ein bisschen wahrscheinlichkeitsgewichtet machen. Und theoretisch ist es ja auch denkbar, dass das Ding erst kurz abrauscht, dein Turbo ausnockt. Beim 20er Hebel kann das halt schnell passieren und dann massiv steigt zum Beispiel. Aber also generell generell gibt's diese, könnten wir jetzt auch mit Netflix zum Beispiel machen. Jetzt pass auf, Netflix vor den Earnings stand irgendwie bei, keine Ahnung, so 450, 460. Sagen wir mal 450 ist eine runde Zahl. Ja. Und jetzt kaufst du dir einen Turbolong 20er Hebel auf steigendes Netflix mit einem Knockout so knapp unter 450. Und du kaufst dir einen Turbo Short auf fallendes Netflix mit einem Knockout knapp über 450. Und was jetzt passiert ist, letztlich auch, du brauchst einmal bloß eine starke Bewegung in eine der beiden Richtungen. Dann verlierst du zwar auf der einen Seite alles, aber machst auf der anderen Seite mit einem entsprechenden Hebel hoffentlich deutlich mehr, als du auf der anderen Seite verloren hast. Kann man machen. Dich tötet halt, wenn Netflix plus 5%, minus 5% macht, innerhalb von 2 Sekunden. Dann sind beide ausgenockt. Das ist ein bisschen das Risiko. Und die Bankenhändler,
Sag ruhig, sorry.
Die Bankenhändler versuchen sich natürlich gegen sowas zu wehren, indem sie kurz vor so digitalen Events, also digital im Sinne von alles oder nichts, also oder so das Event-Risk einzupreisen, indem sie entweder den Spread ziemlich breit stellen oder ein starkes Aufgeld einpreisen, sodass du halt eben nicht kurz vorher dir so ein Knockout-Range bauen kannst. Aber ja, das ist ein Arbitrage-Trade. Wenn der Bankenhändler nicht aufpasst, dann kannst du da vielleicht nicht ganz riskless, aber einen netten Gewinn einfahren. Was er macht, ist ja letztlich eine ähnliche Sache, nur dass er die eine Seite über eine Wettplattform umsetzt.
Genau. Und wenn ich das mit richtig verstanden habe, haben wir im Lunch ein bisschen länger drüber gesprochen, meinte er, dass Bayern am Anfang sogar vorne gelegen hat. Das heißt, das hätte eigentlich dafür sorgen können, dass er ausgenockt wird, nur dass das Spiel am Wochenende war. Das heißt, er hat eigentlich gar keine Volatilität, weil die Dortmund-Aktie ja nicht gehandelt wird. Das heißt, das gesamte Spiel muss erst gelaufen sein und am Montag gibt es dann einen neuen Eröffnungskurs und dann ist er entweder direkt ausgenockt oder direkt x Prozent oder einen hohen Prozentsatz im Plus. Dadurch, also dieses Risiko, ne, also diese Volatilität, dass du zwischendurch ausgenockt wirst und dann geht das Ding moon, während du schon nicht mehr dabei bist, das ist ja dadurch quasi weg, ne, dass das Spiel am Wochenende ist.
Aber du hast ein anderes Problem. Jetzt nehmen wir mal an, Dortmund hätte gewonnen. Die Aktie wäre 30% im Plus mit einem Hebel von 20. Ist der Lambo sicher. Jetzt holst du am Montagmorgen dein Handy raus und willst verkaufen. Geht nicht, werden keine Preise gestellt. Also das kann dir passieren, dass quasi die Bank, von der du weil wahrscheinlich der Händler sagt irgendwie, vor 9 Uhr hat er keinen vernünftigen Referenzmarkt und dann schaltet oftmals das Computerprogramm diese Produkte auf nicht handelbar und es muss ein Händler manuell drauf gucken. Und das kann halt bei so Eventsachen durchaus sein, dass das eine Zeit lang dauert, bis das Ding wieder handelbar ist. Und das ist ein zusätzliches operationales Risiko, das du hast. Wenn euch sowas passiert, sofort auf die Website von der Bank gehen. Da ist irgendwo eine Nummer, eine Telefonnummer, da sofort anrufen. Nee, Ombudsmann. Du kommst hast eine Hotline, so eine Zertifikate-Hotline. Das habe ich früher gemacht. Da wärst du bei mir rausgekommen. Anrufen und sofort durchdrehen. Also sofort sagen, ich will jetzt verkaufen. Ja, ernsthaft. Ich will jetzt verkaufen. Ich habe Verkaufsinteresse. Das Ding, die Aktie steht bei so und so. Ich will jetzt verkaufen. Ich will jetzt verkaufen. Ich will jetzt verkaufen.
Give me my money.
Und dann sagt der, genau, give me my money. Und dann sagt der auf der anderen Leitung von der Bank, sagt, was sagt er?
Mein PC macht gerade ein Update.
Genau, der sagt ernsthaft, also die Antwort ist, ja, gibt's technische Probleme und wir sind dran. Sagst du, nee, ich will jetzt verkaufen, ich bleib in der Leitung, ruf den Händler an, mach das Ding handelbar. Also ihr müsst da echt, wenn euch sowas passiert, wirklich penetrant sein, dann geht's immer irgendwie. Und wenn es dann am Ende nicht handelbar war und ihr aber tausendmal gesagt habt, dass ihr verkaufen wollt, diese Leitungen werden immer aufgezeichnet, dann könnt ihr danach einen schönen Brief schreiben und euch beschweren. Und wenn es nicht ganz ungeschickt anstellt und das keine Arschlochbank ist, wie manche Banken sind, ich sage jetzt keine Namen, dann zahlen die euch bei sowas auch, weil dann ist es wirklich klar der Fehler von der Bank. Und solange es dann nicht um Hunderttausende von Euros geht, machen sie das. Ich kenne aber auch eine Bank, die pauschal nie bei sowas zahlt.
Das heißt, du musst dann juristisch vorgehen, ne? Und musst dann irgendwie sagen, okay, ihr seid verpflichtet, einen Markt zu stellen für die Produkte, die ihr emittiert.
Sind sie rechtlich, ne? Das ist das Witzige. Du im Prospekt steht drin, okay, du bist nicht verpflichtet, aber ob das vor Gericht durchgeht, ist eine ganz andere Geschichte. Und darauf wird es eigentlich niemals jemand ankommen lassen.
Okay, verstehe.
Aber meisten sind schon bemüht, dass sie eigentlich so eine Situation nicht aufkommen lassen und so schnell wie möglich aufheben, weil wenn dir das halt dreimal bei einer Emittentin passiert, dann sagst du halt, okay, dann handle ich nie mehr die Goldman-Produkte. Entschuldigung, das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Da meintest du aber nicht, dass das die Arschlochbank ist, die nicht bezahlt.
Nee, meine ich wirklich nicht. Also Goldman ist damit nicht gemeint. Goldman ist damit war nicht die Arschlochbank, ist eine andere Bank. Ich sage aber
nicht. Ja, die sagen wir jetzt nicht. Hold your horses, Holger. Nicht, dass wir hier Probleme kriegen.
Nein.
Zumal wir auch gegen eine Rule unseres Podcasts und gebreakt haben dieses Mal. Zweimal sogar diese
Folge. Ich habe aber Froster nicht erwähnt.
Nein, diese Rule meinte ich nicht. Ich meinte die Rule, dass wir keine Gäste im Podcast haben wollten, sozusagen. Aber genau, ja, heute schon zwei Gäste dazu gehabt. Aber genau, also mit Ben haben wir heiß und innig über das Thema diskutiert. Und irgendwann musste ich die weiße Fahne schwenken und sagen, hör zu, Minjung, ich kann dir da nicht helfen. Wir holen dich mit in den Marktgeflüster-Podcast. Und genau. Deswegen, also Leute, wir haben lange überlegt, ob wir das überhaupt machen wollen, weil jetzt sind ja viele Leute über diese Arbitrage-Möglichkeit informiert und werden jetzt quasi Wettanbieter gegen Börse gegenrechnen. Aber keine Sorge, so smart wie Ben wird keiner sein. Von daher, ich glaube an ihn.
Geschichten aus dem Goldmann-Garten.
Next.
Next,
Gold,
next,
Gold, next. Goldmann-Garten.
Goldmann-Garten. Da warst du begeistert, oder? War die ganzen Stories.
Die waren genial, genau, die waren genial. Deswegen würde ich aber hier unsere ersten beiden eigentlich überspringen. Ich finde es ziemlich cool. Es gibt doch so Beichtkanäle, kennst du das? Mhm,
ja.
Wo so Leute halt ihre, meistens sind so sexuelle Geschichten einreichen oder irgendwie sowas, wo du dann beichtest und so. Und diese Stories hier, die wir gekriegt haben, die gehen schon ganz gut in diese Richtung. Also nichts Sexuelles, aber tatsächlich Finance.
Doch, die eine hat doch gesagt, sie hat den Turbo schnell während dem Akt noch verkauft, oder?
Ah, das habe ich nicht. Das hab ich
nein, gelesen. Das war ein Spaß.
Okay.
Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man das noch verbindet.
genau. So. Ich kann gerne eine Story vorlesen, wenn du magst. Oder lest du auch gerne eine vor.
Mach du mal. Nur bei der einen Story, die du jetzt gerade markiert hast, da ist ganz wichtig, dass wenn du sie vorliest, dass du keine Namen nennst. Ich habe die Namen, glaube ich, rausgemacht.
Ja, aber ich werde Christians Namen definitiv nicht erwähnen, das ist klar.
Let's go.
Es ist der 28. Oktober 2008. In der Investors Relations Abteilung eines Small Caps diskutieren die Mitarbeiter gerade die allgemeine Marktlage. Ach so, Moment, das ist gar nicht die illegale, das da.
Nee, die illegale Story ist die untere.
Ah,
willst du die illegale vorlesen?
Genau, nee, alles gut. Nun, da können wir wenn wir da jetzt den Namen nennen, wäre jetzt nicht so tragisch. Aber egal. Mitarbeiter gerade die allgemeine Marktlage. Heißes Thema, die Kurse der Kurs der VW-Aktie ist am Vormittag enorm gestiegen. Doch an diesem Dienstag notiert die Aktie bereits am Vormittag bei knapp 1.000 Euro. Während des Gesprächs betritt der Hausmeister den Raum, um die Papierkörbe zu leeren. Wir reden weiter über VW und es fällt ein Satz wie Mist, hätte ich doch VW-Aktien. Daraufhin sagt der Hausmeister ganz lapidar, ich habe 50 Volkswagen-Aktien. Mein Chef und ich schauen uns kurz an und rufen beide gleichzeitig, verkaufen, sofort verkaufen, verkaufen. Der Hausmeister lässt verwirrt den Papierkorb fallen und rennt mit seinem Telefon raus, um die Bank anzurufen. Als er zurückkommt, sagt er, er habe gerade 50 Aktien zu je 1.000 Euro verkauft. Am nächsten Tag fiel der Kurs und eine Woche später lag er deutlich darunter. Das war diese gigantische Volkswagen-Spekulation, als Porsche versucht hat, Volkswagen zu übernehmen mit raffinierten Optionsgeschäften und der Kurs wirklich also komplett to the moon gegangen ist, sogar so sehr to the moon, dass die deutsche Börse sich entschieden hat, Volkswagen aus dem DAX auszuschließen. Und daher meinen herzlichen Glückwunsch an den Hausmeister für seine 50.000 Euro. Finde ich gut.
Ich finde das auch eine ganz, 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 ganz tolle Story. Insbesondere, das hast du jetzt übergangen, das muss ich kurz noch vorlesen, wie die Person die Story eingeleitet hat. Ich fand, da waren so viele Witze dabei, ich muss den Satz lesen.
Okay, sorry.
Hallo Holger, ging's los? Ich höre jede Woche deinen Podcast. Mhm. Ja, von Anfang bis Ende und immer nüchtern. Und halte damit die Frauenquote stabil bei vermutlich 0,9%. Und da du nur zwei Zuschriften für Goldgrafs Gartengeschichten bekommen hast, kann ich vielleicht etwas beitragen. Ich weiß nicht warum, aber du wurdest ausgeschlossen aus dem Podcast.
Ja, ist bitter, ja. Aber stimmt, eine unserer wenigen Zuhörerinnen. Wobei, wir fangen jetzt an, sie alle persönlich kennenzulernen. Also du auf einem Event, dann zahlreiche Zuschriften. Ich hatte mal einen Insta-Livestream gehabt, wo auch die ganzen Zuhörerinnen sich gemeldet haben. Also ich glaube, wir dürften über 0,9 sein. Ach so, ja, und die Frau meines Halbbruders, Pia, hört ebenfalls diesen Podcast. Grüße an dieser Stelle.
Dann
hat mich übrigens auch auf...
Pia?
Bitte?
Die Grüße an dich, Pia, sagte ich.
Ach so, genau, siehst du? Super. Okay, die nächste Story ist echt hot. Erzähl, die darfst du vorlesen. Nee, soll ich sie vorlesen? Okay.
Ich finde, du machst es sehr gut. Und da dürfen wir auf keinen Fall den Namen dazu sagen.
Genau, von Anton. eines Tages kommt mein Chef schreiend aus dem Büro gerannt und sagt, dass wir alle eine Aktie kaufen sollen. Und ist dann nochmal in jedes einzelne Büro gerannt, um mal zu bekräftigen, dass wir unbedingt noch bis zu Ende der Woche diese bestimmte Aktie kaufen sollen. Es handelt sich um einen stabilen deutschen Small Cap, ca. 700 bis 800 Millionen Market Cap, das, also zum damaligen Zeitpunkt, ne, die Market Caps haben sich natürlich verschoben, das im Besitz von einem Family Office war, der wiederum Kunde bei dem entsprechenden Unternehmen war, wo er mit seinem Chef gearbeitet hat. Allerdings anscheinend noch nicht vollständig von diesem Family Office übernommen war, dieser Nebenwert. Und der Kunde hatte einen weiteren dreistelligen Millionenbetrag bereit, um das in das Unternehmen zu investieren, um halt die volle Kontrolle über den börsengelisteten Nebenwert zu übernehmen, was ja üblicherweise einen starken Einfluss auf den Aktienkurs hat. In der Regel positiv. In der nächsten Woche sollte dann per Ad-Hoc-Mitteilung diese Übernahme bekannt gegeben werden. Ich hatte leider zu diesem Zeitpunkt kein Geld. Vermutlich ist die Person, die das hier eingereicht hat, war da Student oder Azubi oder sowas. Allerdings haben sich fast alle eingedeckt. Herr Holger, was ist das Problem mit dieser Story?
Ja, das Problem mit der Story ist, dass die alle eigentlich in den Knast gehören. Also jetzt mal ernsthaft. Genau, es ist auch so richtig dumm, wenn ich das mal sagen darf.
Ehrlich?
Also Okay. Es ist unfassbar dumm. Ich meine, offensichtlich ist das hier Insiderhandel. Ihr habt Informationen, wenn das euer Kunde ist, die ihr über einen Kunden gewonnen habt und ihr wollt jetzt von diesen Informationen profitieren.
Also ihr seid in irgendeiner Weise Berater und euer Kunde ist das Family Office und das Family Office will bald eine Offer machen auf diesen an der Börse gelisteten Small Cap.
Genau, also erstmal nehmt ihr euren Fuß und rammt den Fuß so richtig schön in den Rücken von eurem Kunden rein. Erstmal ist das schon sehr fragwürdig. Aber ich meine, das ist schon hochgradig an der Grenze zum Knast. Und die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen, wie habt ihr diese Informationen bekommen von mir aus und wie halb öffentlich war das schon? Aber ich unterstelle jetzt mal, dass das hier Insider-Informationen waren. Und dann aber auch noch, also als Chef, du bist jetzt der Chef und hast diese Info. Was willst du machen? Du willst natürlich persönlich davon profitieren, von mir aus, wenn du diesen Drang zur Illegalität hast, aber willst halt nicht in den Knast gehen. Und wie kann man dann so blöd sein, rauslaufen und allen auch noch sagen, hey, bitte alle kaufen, dass möglichst viele Orders gibt an der Börse, die sich auch mal so eine Börsenaufsicht und im Zweifelsfall halt auch die BaFin dann anguckt. Weil es, wenn das zu absurd ist, was da teilweise vorher passiert, dann wird da drauf geschaut. Und dann mache ich dich im Zweifelsfall auch ausfindig, wer du bist. Und wenn ich dann rausfinde, dass alle in dieser Firma gekauft haben, dann schaue ich mir die Firma an, dann schaue ich mir die Kunden von dieser Firma an.
Also außerdem, der die Beichte geschickt hat.
Außerdem, der die Beichte geschickt hat. Das ist der Einzige, der nicht in den Knast muss oder die, wer weiß. Also es ist wirklich, wenn du sowas machen willst, jetzt hier tu es nicht, es ist illegal. Aber wenn, dann darfst du das ja nicht selber machen. Dann musst du halt gucken, dass du irgendeinen ganz entfernten Freund hast, der dann die Aktien von mir aus kauft. Und das machst du ja auch nicht per WhatsApp, sondern per Telefon. Das ist halt alles nicht von einem Burner-Telefon am besten noch, dass du dann wie bei House of Cards immer kaputt machst danach.
Also du bist mir ziemlich informiert, Holger. Also ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ich finde es auch spannend. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, also wenn diese Market Cap wirklich 700 bis 800 Mio ist und jeder so ein kleines Ticket dort rein investiert, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das waren und ich weiß nicht, wie viel Geld die jeweils investiert haben. Ich glaube, erst ab einer gewissen Größenordnung wird es interessant. Auf der einen Seite muss man sich auch immer sagen, die Upside muss halt so groß sein, also du musst halt so viel Cash machen können, dass es sich lohnt, deinen Job zu verlieren im guten Fall, im schlechten Fall, dass es sich lohnt, in den Knast zu gehen. Und wenn das nicht ein paar Millionen sind, dann ist es halt nicht unbedingt lohnenswert, ja.
Ja, und das verstehe ich dann auch nicht, wenn dann solche Stories rauskommen, dass irgendjemand so Insiderhandel gemacht hat und da gab es immer diesen, ich glaube, McKinsey-Partner oder Goldman-Partner, beides wahrscheinlich mal, wo sie dann 200.000 oder so gemacht haben. Wo ich denke, okay, gut, für normale Menschen ist das viel Geld, aber wenn du eh schon gut Geld verdienst, kannst du denn so blöd sein und alles riskieren, bis so ein 200.000-Trade.
Na gut, du denkst unfassbar. Dann halt, dass du nicht auffliegst, ne?
Aber ja, genau, du denkst, dass du nicht auffliegst. Aber ich meine, das Problem ist dann auch noch, jetzt stell dir mal vor, alle Leute, die da gearbeitet haben, die rufen jetzt auch nochmal ihre Familien und Freunde an. Also irgendwann hast du einen dabei, der sagt, ich habe kein Geld dafür, aber ich rufe jetzt bei der BaFin an und schwärze die alle an.
Ja. Ja, schon. Aber ich finde es aber ehrlich gesagt nicht absurd als Story. Also natürlich hochgradig absurd, aber ich finde es nicht schockierend. Also, dass solche Dinge passieren, wundert mich jetzt nicht.
Das passiert andauernd. Also ich kenne ja auch viele Leute an Börsen, die erzählen wir dann auch immer. Also teilweise hast du irgendeinen Small Cap, plötzlich tagsüber der Kurs steigt. Nur Käufe. Du wunderst dich, hä? Und Nachmittag dann plötzlich, wow, Big Announcement. Also es passiert andauernd. Ich krieg solche Informationen nie. Ich verliere bloß Geld in meinen scheiß Wix-Trades.
Ja, du bist halt so, du bist halt so sauber, du bist halt so deutsch, du bist halt nicht hier so ein bisschen zocken und
sag das mal, gut, ich wollte jetzt gerade sagen, sag das mal Markus Braun, er ist zu deutsch, aber stimmt, Markus Braun ist Österreicher, gell?
Ja, siehst du.
Was uns direkt zum nächsten Thema bringt, wir müssen kurz drüber sprechen. Der Brief.
Ja, bitte. Ja, ich habe es nicht verfolgt. Also irgendjemand hatte Witze gemacht von wegen Maschalek lebt wieder, also der quasi die Wirecard zum Implosion gebracht hat. Der ja geflohen ist, ich glaube, nach Russland oder so, mit einem Privatjet. Und ich glaube, ist gar nicht mehr sicher, dass es confirmed ist, dass es in Russland
ist. Nee, ist nicht confirmed, ist eine Theorie bloß, aber ja.
Ist eine Theorie, okay, gut. Und der hat sich gemeldet, über seinen Anwalt. Sein Anwalt hat irgendwie einen Brief geschrieben und gesagt, hey, mein Mandant und irgend sowas. Und viele dachten, er wäre tot. Oder man hat spekuliert, ob er nicht tot wäre.
Glaube immer
wahrscheinlich
noch,
dass er
tot ist. Nee, Spaß, keine Ahnung. Ja, also es läuft ja gerade das Verfahren unter anderem gegen Markus Braun. Mhm. Und da gibt's anscheinend so einen Kronzeugen, ich habe den Namen vergessen, Bellermann oder irgend sowas. Das interessiert mich alles nicht. Aber der sagt auf jeden Fall aus gegen Markus Braun und Co. Mhm. Und der Brief von Maschalek, es gibt den nicht, also man kann es nicht öffentlich einsehen, man hat das so aus der Gerichtsverhandlung ein bisschen was mitbekommen. Mhm. Angeblich würde der eben Herrn Braun entlasten. Und ach, sagen, krass, dass dieses Drittgeschäft, das gab's wirklich, diese 1,9 Milliarden gab's wirklich, aber der Typ, der jetzt als Kronzeuge auftritt, der hätte das wohl irgendwie versucht zu klauen.
Verstehe. Ist natürlich, ja. Wie würdest du das als Richter einschätzen, wenn da jemand irgendwo aus dem Dunkeln schreibt, wo du keine Ahnung hast, wo er ist, wo der sehr wahrscheinlich als einer der top gesuchtesten Menschen Deutschlands gilt? Würdest du sagen, ach, der hat einen Brief geschrieben, ah, okay, geil, ja, okay, gut, machen wir so.
Ich glaube, der Richter hat auch schon irgendwie angedeutet, dass das eigentlich nicht als Beweismittel zugelassen wird. Und es ist ja auch schon sehr praktisch, wenn einfach so ein, für dich als Angeklagter, wenn einfach so random so ein Brief auftaucht, der dich komplett entlastet, wo auch keiner verifizieren kann, ob der Brief echt ist oder nicht.
Ja gut, könnte gegebenenfalls der Anwalt, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Kenne mich damit nicht genug aus, ja. Sehr gut, okay, ja, das waren unsere kleinen Goldman-Stories, Old Goldgarten und so weiter.
Goldgarten.
Ja, ich habe vielleicht noch eine kleine Finanzhausgarten-Story, die ich letztes Mal schon anbringen wollte. Irgendwann hat uns eine super nette Person einmal das hier geschickt. Das war ein Geschenk. Man sieht es nur im Video, deswegen solltet ihr den YouTube-Kanal abonnieren. Diese Glaskugel. Jemand hat uns einfach mal eine Glaskugel und 100 Euro geschickt. Irgendwann kam so ein Paket an, da war Glaskugel und 100 Euro. Die sind auf mysteriöse Art und Weise bei Arno verschwunden. Wir wissen nicht, wo sie hin sind, die 100 Euro. Wir haben gesagt, wir machen damit was fürs Team, so ein Teamfrühstück oder so. Aber Maschalek-Vibes halt. Genau, das ist so eine Mini-Story.
Was macht man jetzt mit der Glaskugel? Hast du die nicht mal in einem Livestream benutzt oder so, um was vorherzusagen? Ich glaube ja.
Ja, genau. Aber wir können da Dinge vorhersagen, ja. Aber sie ist heute nicht in the mood. Glaube ich.
Ja. Vielleicht machen wir zur Jubiläumsfolge nächste Woche. Können wir die Glaskugel befragen?
52 ist für dich Jubiläum? Ach so, weil wir dann ein Jahr. Ah, ich hoffe, du ziehst wieder deinen Anzug an, deine Fliege.
Oh ja, auf jeden Fall. Du hast mich letztes Mal im Anzug überrascht, glaube ich.
Ja, stimmt.
Wir haben eine Frage bekommen noch aus der Community. Die finde ich, müssen wir unbedingt beantworten. Habe ich auch schon versprochen, dass wir es machen. Wenn ihr euch am Ende der Folge verabschiedet, ist das nur für den Podcast oder verlasst ihr wirklich den Call?
Ich glaube, das lassen wir jetzt Mythos offen und beantworten das einfach in einer nächsten Folge.
Aber ganz sicher versprochen.
Ganz sicher versprochen. Nein, ich kann es gerne auflösen. Also in der Regel bleiben wir noch ein bisschen drin, weil wir dann immer erst überlegen müssen, was von dem ganzen Scheiß, was wir gerade erzählt haben, an der Legalitätsgrenze kratzt und wir wieder rausschneiden müssen.
So vom Gefühl her, 50% von dem, was wir hier besprechen, schneiden wir am Ende raus und kommt dann gar nicht irgendwie online.
Aufnahmezeit ist in der Regel 2 Stunden. nein, aber technische, in der Regel dauert es immer erst ein bisschen, bis die Videospur hochgeladen ist und so weiter, bis Johannes dann übernehmen kann. Von daher quatschen wir dann in der Regel noch, wie es Frau, Kindern und solchen Dingen geht. Nein, natürlich nicht. Wir reden natürlich ausschließlich über Marktthemen, so wie sich das gehört.
Du bist ja auch für nichts anderes zu begeistern.
Über andere Themen, wollte ich gerade sagen, über andere Themen kriegt man zu Holger eh keinen Access. Gut, damit haben wir es geschafft, würde ich mal sagen, oder?
Sind wir durch? Haben wir über alles gelästert? Gibt es irgendwie einen neuen Fonds von irgendwelchen bekannten Leuten, einen neuen ETF oder so, über den wir noch lästern können?
Nicht, dass ich wüsste. Mir ist nichts in die Quere gekommen heute, diese Woche. Ich bin aber ehrlich gesagt immer behind.
Ja, mir aber tatsächlich auch nicht, wobei ich habe die ganze Zeit schon wieder mündliche Prüfungen diese Woche, also bin ich, glaube ich, auch ein bisschen behind the curve, was News oder dergleichen betrifft.
Ist schon okay. Das kriegen wir verkraftet. Wir hatten viele News heute. Ausblick.
Und nächste Woche wird's richtig spannend mit Marktnews, Thomas. Nächste Woche wird's wieder richtig geil. Ich darf mich immer nicht verplappern, weil ich bin mir nicht immer nicht ganz sicher. Aber ich glaube, nächste Woche haben wir es.
Die EZB diskutiert wieder über irgendwelche Diskussionen, die dann dazu führen könnten, dass über den Leitzins diskutiert wird, vermutlich. Ne?
Genau, vielleicht könnte dann auch, wenn Frau Lagarde patient und very patient. Nee, aber wir dürften, ich gucke das immer erst am Wochenende nach, wir dürfen Zentralbankentscheidungen haben. Wenn ich ganz blöd bin, haben wir 2 Zentralbanksitzungen. Es wird geil. Und 3, die Japaner auch noch.
Und nur zur Sicherheit, Zentralbank bedeutet natürlich für dich immer Fed, ne? Also dein Heimatmarkt,
genau, die USA. Genau, das ist die einzige Zentralbank, die mich interessiert. Gut. Alle anderen sind mir egal. Ach, okay. Vielleicht das allerletzte noch. Hast du mitbekommen, was die Finanzministerin in China gemacht hat?
Nee.
Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Und diese Woche wissen wir, CNN hat dazu sogar was geschrieben. Frau Yellen wurde dort in einem Restaurant gesichtet und hat so Drogenpilze gefressen.
Okay.
Also Pilze, die so Halluzinationen auslösen können für mehrere Stunden.
Okay, und das hat man einfach so gesehen?
Ja, die ist da gesessen und da gibt's irgendwie so einen Chinesen, der ist vorbei und hat es dann direkt irgendwie auf Weibo oder wo gepostet und dann ging das so rum und dann haben sie bei CNN anscheinend noch so einen Experten interviewt, der gesagt hat, ja, hat das auch mal gegessen, hat dann 3 Stunden lang Halluzinationen gehabt.
Mhm. Okay, und was hat das mit der chinesischen Finanzministerin zu tun?
Die US-Finanzministerin.
Du hast Chinesische gesagt, aber du meinst die amerikanische in China, okay, verstehe.
Genau, das fand ich einfach geile News, wollte ich einfach mal mit allen teilen.
Okay, ja, nach dem Kokainfund im Weißen Haus, jetzt
Pilze essen. Jetzt wissen wir, wem es Kokain gehört. Alle dachten Hunter Biden, aber es war eigentlich Frau Yellen.
Ja, das ist so. Schön, gut, dass wir nochmal über Drogen gesprochen haben, sonst wäre dieser Podcast ein bisschen fade. Holger, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und bis bald.
Das wünsche ich dir auch. Bis bald, tschüss.
Ciao.